Wir feiern heute den ersten Advent. Diese Kerzen auch als Symbol: Jesus Christus ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und der erste Advent beginnt mit dem Matthäusevangelium, 21. Kapitel. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Jesus Christus, der allein wahre König, wie wir es gesungen haben, zu seiner Ehre und zur Freude des Vaters. Und ich darf lesen aus Matthäus 21, der Einzug des Herrn Jesus Christus in Jerusalem. Hier heißt es, ab Vers 1, Matthäus 21, ab Vers 1, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, in Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hosianna in der Höhe. Amen. Wir haben hier eine der schönsten Situationen des Herrn Jesus auf der Erde. Er zieht Richtung Jerusalem und tatsächlich viele Menschen erkennen, er ist der verheißene Sohn Davids, er ist der König. Manche haben ein bisschen Angst und sagen dann lieber, er ist wohl der Prophet. In jedem Fall, Jesus bekommt die Ehre. Jesus bekommt den Ruhm. Jesus bekommt den Lobpreis, der ihm zusteht. Und das ist ein wunderbarer Einzug in diesem Moment. Und man könnte denken, Ende gut, alles gut. Jetzt wird er gleich gekrönt werden. Aber leider dazu kam es dann erst einmal nicht. Denn wir können ja von unserer Situation ja nicht leider sagen, Jesus musste zuerst am Kreuz auf Golgatha für uns sterben und sein Blut für uns vergießen, für unsere Sünde und Schuld, damit wir ein Opfer haben, mit dem Sühne gebracht wird vor Gott, dem Allmächtigen, der mit seinem Blut für unsere Sünden bezahlt, damit wir in Ewigkeit mit Gott verbunden sein können. Aber es war schon einmal ein Vorausblick, dass, und wir freuen uns ja auf das zweite Kommen des Herrn, dass der Herr kommen wird und er wird sein Königtum aufrichten auf dieser Welt und die Menschen, ihre Knie werden sich beugen vor ihm. Und ich denke, das war auch für den Herrn Jesus etwas sehr Schönes und Stärkendes. Ja? Er hatte ja immer diese Kämpfe mit den Pharisäern, diese Kämpfe mit den Sadduzäern, auch mit seinen Jüngern, die immer mal was nicht richtig verstanden haben und so weiter und so fort. Und hier aber ein Moment, der ihn total stärkt. Ja, diese Stärkung, die bereitet ihn dann wieder vor, dass er hineingeht in den Leidensweg für uns. Und an diesem freudigen ersten Advent können auch wir denken an Momente, wo wir im Glauben so richtig Gutes erlebt haben, wo wir Gott von ganzem Herzen für danken wollen, wo Jesus eingegriffen hat, wo Jesus geheilt hat beispielsweise oder wo ein Zeugnis gegeben werden konnte und ein Mensch war wirklich offen, ja, und man konnte reden und man konnte von Jesus Zeugnis geben und man konnte den Glaubensweg aufzeigen und vielleicht sogar, wo sich Menschen entschieden haben für den Herrn und du warst dabei. Solche schönen Momente kann man an diesem Tag mal ganz bewusst vor sich führen, innerlich im Herzen, ja, oder eine schöne Feier. Wir haben heute gesagt, wir bereiten vor das Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel. Und ich denke da auch an manche schöne Feier in der Vergangenheit, so goldene Hochzeiten beispielsweise, ja, wo bei dem einen oder anderen jetzt bald die Diamantene bevorsteht. Und schon die goldene Hochzeit war wunderschön und viele Gäste da und es konnte Zeugnis gegeben werden von dem Herrn, es konnte das Evangelium weitergegeben werden und man konnte von ganzem Herzen Gott danken und sagen, Herr, du hast mich geführt durch diese ganze Zeit. Wie groß ist das, wie schön ist das, ja? Wo hast du mir überall geholfen? Und wenn es auch manchmal schwer war, aber dein Stecken und Stab haben mich getröstet. Auch wenn es mal schwierig war, du hast mich durchgebracht. Du hast immer wieder eine neue Tür geöffnet. Ich lobe dich, preise dich und bete dich an. Das ist der erste Advent. Voller Freude dem König die Ehre geben, der bald wiederkommt und sich nicht beirren lassen darin. Diese Verheißung des Königs, der wiederkommt, war beispielsweise auch in Zacharia 9. Da möchte ich auch mal lesen, ab Vers 9, weil das auch so wunderschöne Worte sind. Hier heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch hier, ja, in Zacharia, das wurde ja dann aufgegriffen von den Menschen, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Jesus ist immer gerecht und Jesus will seinen Kindern in allem helfen. Arm, er hat sich gebeugt aus der Herrlichkeit des Vaters, hat alles für uns abgegeben, aufgegeben, um für uns auf die Erde zu kommen und kam auf dem Esel, einem Füllen der Eselin. Und jetzt die große Hoffnung, er wird die Kriegswagen vernichten. Der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Stellt euch mal vor, eine Erde, wenn der Herr Jesus Christus regieren wird und kein Krieg mehr. Kein Krieg mehr. Wir haben da so viel in den letzten Jahren, was da allein an Kriegen war, wie viele Tränen, wie viel Not, wie viele Menschen im Leid, ja, egal ob Afghanistan oder Libyen oder Syrien, ja, oder in Israel jetzt auch gerade schon wieder diese schrecklichen Terrorangriffe mit Raketen und ähnliches, immer wieder Krieg. Und selbst sicher einige von euch sind ja ganz nah betroffen. Jetzt diese Kriegsgefahr im Moment zwischen Russland und der Ukraine, die immer wieder so beginnt. Und wenn Jesus kommt, dann werden wir keine Angst mehr haben brauchen vor Kriegen. Wenn Jesus kommt und er regiert von seinem Thron, dann wird er dafür sorgen, dass die Kriegswagen zerbrochen werden. Das werden heute die Panzer und so weiter abgeschafft werden. Der Bogen, der Kriegsbogen wird zerbrochen. Keine Mutter muss mehr weinen um ihre Kinder, die im Krieg gefallen sind. Keine Mutter muss mehr weinen über Kinder, die ohne Vater bleiben, weil der Vater gestorben ist. Kein Leid mehr in diesem Sinne von Kindern, weil die Eltern nicht mehr leben, sondern es wird Frieden sein auf Erden. Und auch keine Angst mehr, dass wieder ein Krieg ausbricht. Ja? Jesus wird Frieden machen über die ganze Welt. Und diese große Hoffnung beginnt natürlich in den Herzen der Menschen. Der äußere Friede kann nur sein, wenn es auch Frieden im Herzen gibt. Menschen, die im Herzen keinen Frieden haben mit Gott, werden auch immer wieder in Unfrieden sein und diesen nach außen tragen. Und auch wenn wir Lukas 2 lesen, dann haben wir auch diese herrliche Hoffnung, der König kommt, und dann das Zeugnis, Jesus ist der König. Ich lese mal aus Lukas 2 ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hirten, die hüteten des Nachts ihre Schafe. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und alsbald war da, Vers 13, bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und auch hier haben wir wieder in diesem Fall die Hirten, die hüteten des Nachts die Herde, des Nachts. Und das ist auch im übertragenen Sinne, ja, schwierige Situationen, kleine Herde, verfolgte Christenheit beispielsweise, die trafen sich des Nachts, ja, in Wäldern, auf Inseln, sind auf dem Fluss, auch auf dem Rhein hat es sowas gegeben, dass sich die verfolgten Christen auf Inseln getroffen haben, um dem Herrn die Ehre zu geben, Gottesdienste zu feiern, Täufer in der Reformation, Vorreformation, auf Booten, in Ställen. Geschwister von euch haben mir erzählt, dass teilweise die Bibel im Stall, in der Mauer versteckt war und solche Dinge, ja. Scheunen, Häuser im Dunkeln. Man hat nicht Licht gemacht, laut gemacht, man hat sich im Verborgenen getroffen. Und was war die große Hoffnung? Dass Jesus kommt und Jesus macht Frieden. Dass Jesus kommt und alles ändert. Dass Jesus kommt und Menschen rettet und alles umgestaltet. Und so wie das viele erleben durften, wie Gott dann auf die Gebete seiner Heiligen und auf ihr treues Leben hin die gesamte Situation geändert hat und am Ende ganze Machtreiche zusammenbrechen lassen hat, so wird der König eines Tages kommen und wird das über die ganze Welt schenken, dass all das Böse aufhört und er wird regieren von Zion, er wird regieren von Jerusalem aus und er wird Frieden schenken über die ganze Welt. Ehre sei Gott in der Höhe, heißt es auch hier in Lukas 2, wo die Engel Lobpreis bringen, Ehre sei Gott in der Höhe. Wie wir vorhin gehört haben, Hosianna in der Höhe. Herr, schenk Hilfe aus der Höhe. Immer wird angerufen, Gott der Allmächtige in den Himmel. Und wozu diese Hilfe? Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und das möchte uns Gott auch heute schenken, ganz mit ihm verbunden zu sein, ganz im Frieden im Herzen von hier zu gehen, ihn zu loben und zu preisen inmitten dieser Welt und sich zu freuen auf seine Wiederkunft. Wenn wir Jesaja im 9. Kapitel lesen, da wird der Herr Jesus deshalb auch Friedefürst genannt. Auch hier Jesaja 9, diese wunderbare Verheißung begegnet uns immer und immer und immer wieder bei den Propheten. Ab Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Vielleicht habt ihr manche Schwierigkeit in den Familien, auf der Arbeit, wo auch immer, ja. Was für ein gewaltiges Wort, weil es von Gott ist. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Jesus Christus, unser Herr. Ein großes Licht erstrahlt. Das ist dieses Bild von Gott. Jesus Christus gibt uns Hoffnung. Jesus Christus, auf ihn schauen, lässt uns hineingehen in den Sieg Gottes, lässt uns hineingehen in die Wahrheit der Herrlichkeit Gottes in den Himmeln und zieht uns heraus aus Bedrückungen, Schwierigkeiten und Finsternis hinein in den Sieg des Herrn. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Und jetzt kommt wieder das Abschaffen des Krieges. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, ja, wer irgendwie aus welchen Gründen auch immer bei einer Armee war, der weiß, wie das ist, ja, wenn die alle marschieren und das dröhnt, dröhnt, dröhnt. Jesus sagt, das wird aufhören, das wird es nicht mehr geben. Es wird es nicht mehr geben, er wird es beenden. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn einhergeht und jeder Mantel durchs Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Warum? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Wie schön. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, das wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Des Herrn Zebaoth Ehre sei Gott in der Höhe. Der Vater wird das wirken, diesen Frieden durch seinen Sohn, dieses Licht herausführen aus der Finsternis. Und wir merken, hier wird immer wieder orientiert, Ehre sei Gott in der Höhe. Herr, hilf von der Höhe her. Und das ist so wichtig für unser Leben, dass wir mit unserem Herzen und mit unserem ganzen Sein verbunden sind mit dem Herrn in der Höhe, in seiner Herrlichkeit, auf seinem Thron. Der Hebräerbrief sagt, dass wir alle Zeit das Recht haben, zum Thron der Gnade zu gehen, um Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen, zu der Zeit, wo wir Hilfe nötig haben. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn man fliegt mit einem Flugzeug und es kann sein, unten auf der Erde ist eigentlich diesig und regnerisch und so, ja? Und man startet, fliegt, dann kommen die Wolken, dann hat man rechts und links überall die Wolken, ja? Und wenn das Flugzeug höher steigt, was kann passieren? Man hat auf einmal herrlichsten Sonnenschein, ja? Über den Wolken. Also du bist auf einmal in einer wunderbaren, herrlich dich umgebenden Schöpfung, ja, wunderschön. Und du siehst nur noch von oben auf die Wolken herab, die da unten sind. Und du denkst, was war denn das jetzt? Da unten kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen dann, ja. Und das ist praktisch, wenn wir im Gebet herausgehen aus den Dingen des Alltags und hier von der Erde weg zu dem Herrn, um dann von ihm her im Gebet die Dinge anzuschauen. Etwas ganz Großes und ganz, ganz Wichtiges. Und er ist da, auch wenn Wolken unsere Sicht bedecken, Gott ist größer. Er ist da, er ist darüber. Und es wird die Zeit kommen, wenn er alle Wolken wegnimmt, ja, im Bild gesprochen. Wenn es Licht wird, wenn es warm wird, wenn es schön wird. Und Gott wird sich verherrlichen im Leben derer, die ihm treu dienen. Auf jeden Fall. Jesaja spricht in Jesaja 57 und er sagt ab Vers 14, macht Bahn, macht Bahn, macht einen Weg bereit, beseitigt jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Es gibt also drei Wohnorte Gottes, wenn wir dieses Wort von Jesaja nehmen, drei Wohnorte Gottes, so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, dessen Name der Heilige ist. Er wohnt wo? In der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen Herzens und Geistes ist, ja, gebeugten Geistes ist. Und er möchte beleben den Geist der Gebeugten und beleben, stark machen, erfreuen, stärken das Herz der Zerschlagenen. Jetzt gibt es eine Besonderheit, das Heiligtum auf der Erde als Gebäude besteht manchmal und manchmal nicht. Ihr erinnert euch, Gott offenbarte Mose, dass er eine Stiftshütte bauen sollte und zeigte ihm das Original im Himmel und sagte, Mose, bau ein kleines Abbild davon. Und Mose hat dann nach diesem Abbild die Stiftshütte genauso gebaut, wie Gott sie vorgegeben hat. Später wurde dann der Tempel aufgebaut, auch der nach dem Vorbild Gottes vom himmlischen Heiligtum her. Aber als Jesus gekreuzigt wurde, als Jesus sein Leben für uns gegeben hat, als Jesus sein Blut für dich vergossen hat am Kreuz auf Golgatha, da passierte etwas ganz Gewaltiges. Der Vorhang im Tempel zerriss. Habt ihr das schon mal gelesen, ja? Der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Und das war nicht so eine kleine Gardine wie hier, die man so ein bisschen zerreißen kann noch, sondern das waren so dicke, fest hergestellte Vorhänge, also äußerst stabil. Und als der Herr Jesus starb und er rief, es ist vollbracht, dann wurde dieser Vorhang im Tempel aufgerissen von oben nach unten, ein Zeichen, dass die Herrlichkeit Gottes von dort wegging, aus diesem Tempel herausging und 70 nach Christus wurde dieser Tempel dann vollständig zerstört. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird er wieder regieren, von Jerusalem aus. Wir wissen jetzt im Moment, sind Vorbereitungen zu einem Tempelbau, wonach der Bibel erst einmal dann der Antichrist und der falsche Prophet ihr Unwesen treiben werden und die Welteinheitsreligion erstmal des Teufels sich da groß machen wird. Aber Jesus wird wiederkommen und wird all das zerstören und wird zu seiner Ehre und zur Ehre des Vaters in Herrlichkeit den Tempel auch auf Erden aufbauen. Und er wird von dort aus regieren, strahlend und leuchtend über die ganze Welt. Heute aber ist dieser Tempel nicht da. Wo ist dann der Ort Gottes, wo er wirkt, hier auf der Erde? Und da ist ganz wichtig zu erfassen, dass unser Leib, die wir Jesus unser Leben geschenkt haben, die wir aus Liebe zu ihm gekommen sind und dem unser Leben gehört, ja, dass unser Leib auch ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sagt die Heilige Schrift. Paulus führt das aus und sagt in Apostelgeschichte 17, 22 zunächst, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, jetzt nicht, im Moment nicht, auch wenn das wieder kommen wird. Und dann wird erklärt im Korintherbrief, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. So heißt es in 1. Korinther 12 zum Beispiel, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Und in 1. Korinther 6, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist das Wort des Herrn. Und so möchte der Herr heute, er möchte jeden von uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist und dass wir die Anbetung geben bis in das himmlische Heiligtum. Aber er geht weiter, er sagt nicht jeder für sich allein, nur das auch am Morgen, am Abend, ja, sondern auch alle gemeinsam bilden den Leib des Christus, bilden den Tempel sozusagen heute, eine geistliche Wahrheit von Gott. Und alle gemeinsam beten den Herrn an, alle gemeinsam dienen dem Herrn, alle gemeinsam wirken für den Herrn. Und jeder ist ein unterschiedliches Glied an diesem Leib. Jesus sagt auch, als die Pharisäer ihn nach der Tempelreinigung angreifen und beschuldigen, dann sagt er, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Ja? Und dann steht drunter geschrieben, damit redete er vom Tempel seines Leibes, der Herr Jesus, vom Tempel seines Leibes, sein Leib ein Tempel. Und jetzt sagt er, mein Leib seid ihr, die ihr gläubig seid und mir euer Leben geschenkt habt. Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und hier haben wir die beiden wichtigen Formen der Anbetung, die beide zusammengehören. Die beide zusammengehören. Das eine ist allein. Der Herr wartet auf euch im stillen Kämmerlein. Der Herr wartet am Morgen, der Herr wartet am Abend. Im Jüdischen ist auch nachmittags noch ein Gebet. Ja, sind 3 Gebete über den Tag verteilt. Das war das Normale. Und dann noch zusätzliche Gebetszeiten. Und dann aber auch, dass man gemeinsam, verbunden, dem Herrn dient. Die Gemeinde ist sein Leib, ist ein Tempel als ganze Gemeinde und ist eine Versammlung. Deswegen ist es ungemein wichtig, nicht nur allein dem Herrn zu dienen, sondern verbunden als Glieder seines Leibes. Wir danken Gott von ganzem Herzen, wenn wir alle Organe haben, wenn wir alle Glieder haben. Die Bibel sagt, jeder von euch und ich auch, wir sind Glieder eines Leibes. Und wenn wir uns versammeln und jemand fehlt, dann ist es so, wie wenn ein Glied fehlt. Johannes, wie viele Hände hast du heute mit? 2. Fehlt keine. Nadja, wie viele Füße hast du mit? 2. 2. Rita, wie viele Ohren? 2. Ja, bist du ganz sicher? Ist das eine nicht zu Hause geblieben, hat gesagt, heute habe ich keine Lust? Okay. So ist das mit dem Leib. Und deswegen, der Herr möchte das, dass wir gemeinsam, verbindlich, in Liebe verbunden uns versammeln und ihm dienen. Und wenn ein Glied fehlt, dann ist das so, wie wenn ein Glied am Leib fehlt. Und der Herr Jesus sagt, die Gemeinde ist mein Leib. Also wir tun damit dem Herrn Jesus weh. Das ist so, wie wenn plötzlich von ihm ein Glied nicht funktionieren würde in diesem Bild, ja, wenn wir nicht verbindlich gemeinsam dem Herrn dienen. Und andersherum, welche große Freude, wenn alle in Einheit verbunden sind, ihm dienen. Und natürlich hat jedes Organ einen anderen Platz und eine andere Aufgabe und eine andere Funktion, ja. Und man muss herausfinden, wofür bin ich geschaffen von Gott, mit wem unmittelbar verbunden, was ist meine Aufgabe, was ist das, was Gott von mir möchte, aber alles zusammen. Und wenn Gott sagt, versammelt euch zum Beispiel zum Abendmahl, ja, zu den Gliedern, und einer sagt, nö, ich gehe jetzt mal wo ganz anders hin, stellt euch mal vor, eure Niere sagt am Morgen, heute habe ich keine Lust mitzugehen, ne? Das geht nicht. Das geht nicht vor Gott. Ja. Und deswegen, er möchte den Leib stärken, er möchte ihn erbauen. Er beschreibt das auch in Epheserbrief in einer wunderbaren Art und Weise, wie wir alle miteinander verbunden werden. Im Epheser 4 ab Vers 15 heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Alle Brüder, Schwestern miteinander verbunden durch Christus, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Und so als ganzer Leib können wir dann dem Herrn dienen und können von Herzen sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, Herr, wir danken dir, dass du von der Höhe auf uns schaust und dass wir beten dürfen bis hin zu deinem Thron und dass du uns liebst und hilfst von dort. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Herr, wir danken dir, dass du uns in diesen Frieden immer wieder hineinnimmst. Wir danken dir, dass du diesen Frieden über die Erde ausbreiten wirst. Wir danken, Herr, dass das eine gewaltige Verheißung ist für unser Leben und für diese ganze Welt und dass du helfen wirst, Herr, das umzusetzen, auch durch schwere Zeiten hindurch. Wir preisen dich und wir beten dich an und wir geben dir von Herzen die Ehre. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, sei ganz und gar König unseres Lebens, unseres Herzens, unserer Wünsche, unserer Träume, unserer Taten, Herr. In allem mögest du regieren. Wir beten dich an, Vater, in Jesu Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.